Radio Prag, Nachrichten.
Die EU-Staaten unterzeichneten den Fiskalpakt, Tschechien unterschrieb nicht. Wichtiger als Fiskalpakt sei die Vervollkommnung des EU-Binnenmarktes, meint Premier Nečas. Bildungsminister Dobeš hält die Sparmaßnahmen im Schulressort für unzulässig. Die Tschechische Republik hat am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel wie erwartet den sogenannten Fiskalpakt nicht unterzeichnet. Der tschechische Premier Petr Nečas sagte, Tschechien habe Zeit, um zu analysieren, wie der Fiskalpakt in der Praxis funktionieren werde. 25 EU-Staaten haben sich in diesem internationalen Abkommen zu mehr Haushaltsdisziplin verpflichtet. Neben Tschechien hat auch Großbritannien dem Vertrag nicht zugestimmt. Irland lässt das Volk darüber abstimmen. Unmittelbar vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel hat der tschechische Premier Petr Nečas davon gesprochen, dass der Fiskalpakt derzeit nicht das wichtigste Anliegen in der EU sei. Seiner Meinung nach müsse die Union vielmehr alles daran setzen, um ihren eigenen Binnenmarkt zu vervollkommnen und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Dazu sei es notwendig, ein Maßnahmenpaket durchzusetzen, das für mehr Wirtschaftswachstum in Europa sorgen soll. So Nečas. Zu diesen Maßnahmen haben 12 EU-Regierungschefs in einer gemeinsamen Initiative bereits Vorschläge bei der Europäischen Kommission eingereicht. Auf dem Brüssel-Gipfel will Premier Nečas für die Initiative weiter werben. Bildungsminister Josef Dobeš hält flächendeckende Sparmaßnahmen in seinem Ressort für unzulässig. Der Minister reagierte am Freitag auf Warnungen der Gewerkschafter. Diese machten darauf aufmerksam, dass es nach den Plänen der Minister der Wirtschaftsbereiche im Bildungswesen bis 2014 zu massiven Entlassungen kommen soll. Auch wenn das Kabinett das Haushaltsdefizit zu reduzieren versucht, darf es laut Dobeš auf seine Prioritäten nicht verzichten. Die Maßnahmen zur Reduzierung des Haushaltsdefizits, die das Finanzministerium für die nächsten Jahre vorschlug, können die Wirtschaftslage Tschechiens verschlechtern. Darauf macht der tschechische Gewerkschaftsdachverband CMKOS in seiner am Freitag veröffentlichten Analyse aufmerksam. Den Gewerkschaften zufolge werden Investitionen sinken, Preise steigen und viele Menschen sind durch Armut gefährdet. Die Gewerkschaften schlagen eine Stabilisierung des Haushaltsdefizits auf rund 120 Milliarden Kronen vor. Für dieses Jahr wurde ein Haushaltsdefizit von 105 Milliarden Kronen gebilligt. In den folgenden Jahren soll das Defizit sinken. Die Führung der Opposition Sozialdemokraten, CSSD, hat zwei Prager CSSD-Mitglieder, die der Korruption beschuldigt worden sind, aufgefordert, ihre Mitgliedschaft in der Partei abzubrechen. Weitere 15 Menschen, die von der Antikorruptionspolizei beschuldigt wurden, seien nicht mehr Mitglieder der CSSD, teilte der Vizechef der CSSD, Michal Hašek, am Freitag mit. Das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen informierte am Donnerstag darüber, dass die Polizei 17 Mitglieder der CSSD in Prag beschuldigte. Der Grund sei, so das Fernsehen, angebliche Bestechung wegen Abstimmungen bei den Parteisitzungen, unter anderem bei der Zusammenstellung der Kandidatenlisten für die Wahlen. Im Alter von 69 Jahren ist am Freitag in Prag der tschechische Dokumentarfilmer Petr Rutner gestorben. Dies teilte die Filmemacherin Jana Tomsová mit der Rutner an einem Film über die Jagiellonen-Dynastie arbeitete. Der Drehbuchautor und Filmregisseur Petr Rutner drehte mehr als 300 Dokumentarfilme, vor allem über Kunst und Künstler. 2010 drehte er einen Dokumentarfilm über das Schicksal von Gustav Mahler und dessen Beziehung zur Böhmisch-Mährischen Höhe und zu Iglau. Zum Abschluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien heiter bis bewölkt. Die Tageshöchsttemperatur liegen bei 6 bis 9 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter bei Null. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserem heutigen Programm gehen wir mit Ihnen erneut auf Reisen, und zwar dieses Mal in einen kleinen Ort nördlich von Prag, dessen Dominante aber ein ziemlich berühmtes Kloster ist. Wohin genau es geht, erfahren Sie in unserer Sendereihe Reiseland Tschechien. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wie immer mit unserem Tagesecho, und zwar mit diesen Themen. Tschechische Co-Initiative. Beim EU-Gipfel in Brüssel hat Tschechien, wie eben den Nachrichten gehört, den sogenannten Fiskalpakt zwar nicht unterschrieben, ist dafür aber als Mitinitiator eines Entwurfs von Maßnahmen für mehr Wirtschaftswachstum in Europa nach vorn geprescht. Premier Nečas hat sich während des Gipfels zu den Vorschlägen geäußert. Näheres dazu erfahren Sie in unserem ersten Beitrag. Und wann wird er fertig sein, der Prager Autobahnring? Diese oft gestellte Frage erhielt jüngst neue Nahrung durch eine Initiative von 11 Bürgermeistern von Prager Randstadtteilen und Gemeinden aus Mittelböhmen. Sie schlugen eine neue zeitgemäße Variante des Ringes vor. Auch hierüber hören Sie mehr, und zwar in unserem zweiten Beitrag. Viel Spaß beim Zuhören! Bloß nicht wieder über die Krise reden. Das ist das Credo beim EU-Gipfel. Stattdessen wurde ein neues Diskussionsthema angesetzt. Der Weg zu mehr Wirtschaftswachstum. Es ist eine der Herzensangelegenheiten auch des tschechischen Premiers Petr Nečas. Er hat zusammen mit dem britischen Premierminister David Cameron und weiteren 10 europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel dazu einen Plan vorgestellt. Mehr von Till Janzer.
In den deutschsprachigen Medien wird meist nur David Cameron als Initiator genannt. Den Plan für mehr Wachstum und Beschäftigung hat jedoch eine Staatengruppe entworfen, wie Premier Nečas am Freitagmorgen in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks erläuterte. Die treibenden Kräfte der Initiative sind Tschechien, Schweden, die Niederlande und Großbritannien. Es geht darum, dass bei Gütern ein gemeinsamer Binnenmarkt besteht, aber eben nicht bei den Dienstleistungen. Doch gerade hier besteht großes Wachstumspotenzial für die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer. Zudem wird damit die Konkurrenzfähigkeit der europäischen Wirtschaft gestärkt. Nečas stellt dazu eine einfache Rechnung an. 80% der europäischen Wirtschaftsleistung entstehen durch Dienstleistungen. In Tschechien ist es nicht ganz so viel, aber immer noch 60%. Doch für fast 2/3 der Dienstleistungen existieren in der EU immer noch die Landesgrenzen, sagt der Premier. Nečas und die 11 weiteren Staats- und Regierungschefs halten dies für unzureichend und wollen die Europäische Kommission dazu drängen, die Integration der Märkte schneller voranzutreiben. Die Europäische Kommission sollte weiter an den einzelnen Vorschlägen arbeiten. Sie sollte Richtlinien entwerfen, die unter anderem die Liberalisierung des Dienstleistungsmarktes, aber auch des Energiemarktes ermöglichen und die zur Bildung eines einheitlichen digitalen Marktes sowie zur gemeinsamen Anerkennung von Patenten und Qualifikationen führen. Die Debatte über die Liberalisierung des Marktes für Dienstleistungen ist indes nicht neu. Berühmt-berüchtigt wurde sie 2005 und 2006. Damals wurde in Frankreich vor dem polnischen Installateur als Bedrohung für die dortigen Handwerker gewarnt, Stichwort Lohndumping. Der jetzige Plan stammt von Staats- und Regierungschefs, die meist wirtschaftsliberale Ansichten vertreten. Doch beim französischen Präsidenten Sarkozy und bei der deutschen Bundeskanzlerin Merkel stieß er den Berichten nach nicht auf Gegenliebe. Beide haben ihre Unterschriften verweigert unter einen Brief an Kommissionspräsident Barroso, in dem die 12 Staats- und Regierungschefs ihren Plan präsentieren. Angeblich wird nun ein von Merkel und Sarkozy entworfenes Papier favorisiert. Der britische Premierminister Cameron soll darauf grimmig reagiert haben. Petr Nečas zeigte sich hingegen froh, dass wenigstens das Thema als solches in das Schlusspapier des Gipfels einfließen dürfte. Ich halte es für besonders wichtig, dass es uns 12 Ländern gelungen ist, in diese Richtung zu drängen und zu den treibenden Kräften für eine schnellere Integration auf dem Binnenmarkt für Dienstleistungen zu werden. Jetzt müssen unbedingt positive Beschlüsse beim Gipfel getroffen werden. Am Donnerstag wurde in Brüssel bereits ein anderer Beschluss getroffen, der auch im Sinne des tschechischen Premiers ist. Serbien erhielt den Status eines Beitrittskandidaten zur EU.
Till Janzer informiert es über Pläne zur Vervollkommnung des europäischen Binnenmarktes, die von Tschechien mitinitiiert wurden und jetzt auch Gegenstand der Debatten auf dem EU-Gipfel in Brüssel sind. Und wir planen gleich noch etwas weiter, denn auch in unserem zweiten Beitrag hat eine weitere Initiative neue Pläne auf den Tisch gelegt. Ihr Handlungsraum ist allerdings auf Prag und die Umgebung der Moldaustadt begrenzt. In den zurückliegenden 50 Jahren hat sich die tschechische Hauptstadt Prag in ihrer Fläche um 20% ausgedehnt. Die Zahl der in Prag registrierten Autos ist seitdem um das 15-fache gestiegen. Das Verkehrsaufkommen ist 30-mal höher als in den 1960er Jahren. Damalige Verkehrskonzepte sind logischerweise längst überholt. Doch was den vor 50 Jahren geplanten Prager Autobahnring betrifft, hält der Magistrat der Stadt immer noch an den alten Plänen fest. Dem tritt neuerdings eine Bürgerinitiative entgegen, die ein eigenes Konzept entwickelt hat. Nach den ursprünglichen Plänen sollte der Prager Ring nach seiner Fertigstellung eine Länge von 83 Kilometern haben. Als vor circa anderthalb Jahren ein neuer Autobahnabschnitt im Süden Prags seiner Bestimmung übergeben wurde, frohlockten Verkehrspolitiker, dass nun die Hälfte des Ringes fertig sei. Die zweite Hälfte des Bauvorhabens betrifft die Umgehung Prags im Norden und Osten. Den alten Plänen zufolge führt sie heute allerdings durch dicht besiedeltes Gebiet. Aus diesem Grund haben sich im Sommer vorigen Jahres 11 Bürgermeister zu einer Initiative zusammengeschlossen. Zu ihnen gehört auch der Bürgermeister des Stadtteils Suchtol, Peter Hehl. Diese Initiative entstand, weil wir nicht einverstanden damit sind, dass die Autobahn dem veralteten Projekt zufolge durch unsere bewohnten Siedlungen führen soll. Hervorzuheben ist, dass der Initiative sowohl Bürgermeister von Prager Randstadtteilen als auch von Gemeinden des Mittelböhmischen Kreises angehören. Dies ist in der Tat eine neue Konstellation, denn bisher sind die Pläne und die Finanzierung zum Bau des Autobahnrings nur vom Prager Rathaus ausgegangen. Mithilfe eines anerkannten Verkehrsplaners hat die Initiative auch bereits die Grundrisse einer neuen Variante des Ringes ausarbeiten lassen. Eine Variante, die die Autoren als den vernünftigen Prager Ring bezeichnen. Jan Kritschmarsch von der Bürgervereinigung Automat erklärt die Vorzüge dieser Variante.
Für diese Variante spricht, dass sie viel weniger Stadtteile oder prinzipiell Menschen betreffen wird und belasten wird. Derzeit ist es wirklich so, dass die einzelnen Stadtteile fast schon gegeneinander ausgespielt werden und in Geiselhaft genommen werden, weil die Verkehrsprobleme eines Stadtteils direkt gegen die Interessen eines anderen Stadtteils ausgespielt werden. Was Automat sagt, ist, ja, wir müssen diesen Ring bauen, aber wenn wir ihn bauen, dann bauen wir ihn richtig, dann bauen wir ihn mit einem ordentlichen Konzept und nicht mit einem veralteten Konzept aus den 70er Jahren. Und, was aber für uns wichtig ist, gleichzeitig müssen dringend Schritte gesetzt werden, um den Automobilverkehr in Prag zu verringern und um den Anteil der Autos in der Stadt zu verringern.
Nach Angaben des Verkehrsplaners Milan Stirnhardt ist die neue Variante zwar um 15 Kilometer länger als der Ring nach den ursprünglichen Plänen. Dafür aber umschließe das neue Projekt tatsächlich das heutige Prag. Und was noch wichtiger ist, der Bau wäre um rund die Hälfte billiger als die alte Variante. Der Grund sei, so Stirnhardt, dass der vernünftige Ring viel besser und schneller erschlossen werden könne, weil er auch weniger Brücken und Tunnel erfordere. Zudem entspreche die neue Variante den Richtlinien der Europäischen Union, sodass man auch Geld aus Brüssel beantragen könne, und zwar mit guten Aussichten auf Erfolg. Das würde auch die ewig klammen Kassen von Prag entlasten. Die Stadt hält aber noch an ihrer Salamitaktik fest und werkelt weiter am alten Projekt, sobald etwas Geld dafür vorhanden ist. Die Verhandlungen mit den Vertretern Prags stehen noch aus, aber auch da setzt die Bürgerinitiative auf den neuen Wind, der jetzt im dortigen Rathaus herrscht.
Was wir hoffen, ist, dass der neue Prager Primator, der jetzt auch innerparteilich gestärkt wurde, den Rückhalt in der Partei und auch den Mut haben wird, eine wirklich andere Variante anzusehen und zu schauen, ob es nicht wirklich eine bessere Lösung gibt, für deren Realisierung aber, sagen wir mal, ein Schritt aus dem eigenen Büro hinaus gemacht werden müsste.
Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, ob bei der finalen Projektierung und Realisierung des Prager Rings endlich ein Konsens und damit ein auf breiten Füßen stehendes Konzept gefunden wird. Für heute aber war dies die letzte Information in unserem Tagesecho, das damit zu Ende ist. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. So wie jeden Freitag haben wir die nachfolgende Sendezeit für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. Wir haben heute den 2. März, der Frühling rückt also immer näher. Und mit ihm auch wieder etwas mehr Fröhlichkeit und Lebenslust, was in Tschechien auch durch immer wiederkehrende Volksfeste belegt wird. Eines der bekanntesten davon ist der sogenannte Matějská pouť, ein großer Rummel, der jedes Jahr im Vorfrühling im Prager Vergnügungspark stattfindet. Daher hat Markéta Kachlíková für die aktuelle Lektion unseres Sprachkurses einen tschechischen Vokabelfundus für Sie zusammengestellt, der sich mit diesem Thema befasst. Mit ihr im Studio liest Martina Schneibergová.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Prager Frühjahrskirmes ist jedes Jahr ein beliebter Spaß, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen aus der Hauptstadt, sondern auch von weiter weg. Die Kirmes wird an diesem Samstag, wie seit fast 50 Jahren, auf dem Ausstellungsgelände eröffnet. Ein Thema auch für unseren Sprachkurs. Die Kirmes heißt auf Tschechisch
Pouť.
Allerdings wird dasselbe Wort
Pouť
auch für die Wallfahrt genutzt. Da die bekannteste Prager Kirmes ursprünglich bei der Kirche des heiligen Matthias
Matej.
In Prag-Davice stattfand, heißt sie bis heute Matthias-Kirmes.
Matejská pouť.
Abgekürzt heißt sie ganz einfach nur
Matejská.
Zwei Sachen gehören unabdingbar zu einem Vergnügungspark. Attraktionen
Attrakce
und Erfrischungsstände.
Stánky s občerstvením.
Die kleinsten Kinder zieht es vor allem zum Karussell
Kolotoč
und zu den Schaukeln
Houpačky.
Größere Kinder besuchen gerne den Autoscooter
Autodrom,
um Boxautos zu fahren oder die beliebte Loch Ness-Bahn
Loch Nesska.
Ein Geisterschloss
Strašidelný zámek,
auf Deutsch eher Geisterbahn, wartet auf diejenigen, die unerschrocken sind. Das Riesenrad mit seinem schönen Ausblick heißt hierzulande russisches Rad.
Ruské kolo.
Wer es schnell mag, der geht zur Achterbahn, tschechisch Bergbahn.
Horská dráha.
Wem nach dem Besuch der Fahrgeschäfte nicht schlecht geworden ist, der kann sich auch erfrischen. Es werden Bratwürste
Klobásy
angeboten, aber typisch für die Kirmes sind Süßigkeiten
Zukrovinky
wie türkischer Honig
Turecký med
und Zuckerwatte
Zukrová vata.
Und ein beliebtes Kirmesgeschenk ist selbstverständlich das Lebkuchenherz
Perníkové srdce.
Oder man versucht in einer Schießbude
Střelnice
eine Papierrose
Papírová růže
zu treffen. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute zum Thema Matthias Kapot, dem bunten Jahrmarkt in Prag. Und nun zu unserer Sendereihe für heute. Rund 50 Kilometer nördlich von Prag liegt Doksany. Die Dominante der Gemeinde ist ein Kloster, das fast zur selben Zeit wie das Prager Prämonstratenser Stift Strahov entstanden ist. In das Barockkloster lädt sie Martina Steiberger im folgenden Reiseland Tschechien ein.
Reiseland Tschechien.
Doksany liegt an einem Flussarm der Eger südlich von Litoměřice. Wenn man von Prag mit dem Auto kommt, ist das große Klosterareal auf der linken Straßenseite nicht zu verfehlen. Das Eingangstor aus der Renaissancezeit befindet sich jedoch nicht mehr im besten Zustand. Adrian Semek ist Prämonstratenser und verwaltet die Pfarrei von Doksany.
Leute, die mit dem Auto vorbeifahren, können beim Anblick des beschädigten Tors den falschen Eindruck gewinnen, dass es auf dem Klosterareal nichts zu sehen gibt. Das stimmt aber nicht. Von Ostern bis in den späten Herbst hängt vor dem Tor ein Plakat, das auf die Möglichkeit aufmerksam macht, die Barockkirche und die romanische Krypta zu besichtigen. Oft sind die Touristen, die vorbeifahren und vorbeiwandern, angenehm überrascht, wenn sie dann hineinkommen und die Jungfrau-Maria-Kirche besuchen.
Durch das Renaissance-Tor gelangt man aber zunächst auf den ersten Hof, in dessen Mitte eine Mariensäule steht. Die Säule wurde nach einer großen Pestepidemie im 17. Jahrhundert errichtet. Das Barockgebäude der Pfarrei wurde vor kurzem instand gesetzt. Es stammt von Octavian Brücho, einem tschechischen Architekten mit italienischen Vorfahren, der auch einige Häuser in der Umgebung des Doms in Litoměřice gebaut hat. Im krassen Widerspruch zum frisch renovierten Pfarrhaus stehen die verfallenen Gebäude neben dem Eingangstor. Oben auf einem bizarren Haus ohne Fenster wachsen mittlerweile schon Bäume, über die sich noch ein Schornstein erhebt. Dies sei eine Brauerei gewesen, sagt Adrian Semek.
Die Brauerei steht seit Jahrzehnten leer. Die Dächer der Gebäude sind inzwischen zum Teil eingestürzt. Die Ruinen werden von Regisseuren genutzt, die hier historische Filme drehen. So wurde hier ein Film über das englische Mittelalter gedreht. Aber die ehemalige Brauerei hat oft auch schon als Kulisse für die Geschichte aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gedient.
válečných jaksi konfliktech a rozbitých, rozstřílených budovách.
Durch ein weiteres Tor auf dem Jahreszahl 1692 noch gut zu erkennen ist, geht es auf den zweiten Hof. Von hier aus kann man die Mariengeburtkirche betreten. Wenn man die Kirche von außen betrachtet, entdeckt man im Querschiff ein inzwischen eingemauertes romanisches Fenster. Dies ist Zeugnis aus der Gründungszeit des Klosters. Am Gebäude des ehemaligen Konvents der Ordensschwestern sieht man eine reich geschmückte Fassade. Mehrere Barockstatuen stellen die Patrone des Klosters dar. Adrian Semek macht auf die auffallende Überschrift über dem Konventeingang aufmerksam.
Es ist der lateinische Satz Veni Sponsa Christi. Das bedeutet in etwa Braut Christi, komm herein. Damit wurden Frauen begrüßt, die dem Orden beitreten wollten. Sie hatten die Möglichkeit, das Leben einer Prämonstratenserin erst einmal auszuprobieren. Wenn sie wollten und sich bewährten, blieben sie für ihr ganzes Leben hier. Die ersten Ordensschwestern sind 1144 aus Dünnwald bei Köln hierher gekommen. Die Ordensgemeinschaft wuchs schnell an, sodass noch im 12. Jahrhundert von Doksany aus ein neues Stift in Krakau in Polen gegründet werden konnte. Založení kláštera například v
sousedním Polsku, v Krakově. Neben dem ehemaligen Konvent befand sich früher das Refektorium, also der Speisesaal. Dort sind Barockfresken erhalten geblieben. Und in der ehemaligen Prälatur, dem wichtigsten Verwaltungsgebäude, gab es einst die Möglichkeit, Gäste unterzubringen. Adrian Semek.
In der Zeit, als das Kloster erbaut wurde, sowie während des ganzen Mittelalters, diente das Stift auch als Asyl für Pilger. Bevor das Klostertor am Abend geschlossen wurde, eilten Pilger und andere Leute, die unterwegs waren, hierher, um im Kloster zu übernachten.
. 1782 löste Kaiser Josef II. Das Kloster wie so viele andere auf. Das Areal wurde zuerst als Spital und dann als Kaserne genutzt. Später wurde das Kloster zu einem Schloss umgebaut. Von Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1945 gehörte das ganze Anwesen den Herren von Ehrental.
Danach wurden in einem Teil des Klosters Wohnungen eingerichtet. Einige davon gibt es bis heute. Im Areal hatten verschiedene Institutionen ihren Sitz. In den 1970er Jahren wurde der historische Gebäudekomplex an das Denkmalschutzamt in Usti überführt. Auch nachdem das Kloster 1782 aufgelöst wurde, dienten die Marienkirche und das erste Pfarrhaus weiterhin kirchlichen Zwecken. Früher befand sich das Pfarrhaus sogar außerhalb des Klostergeländes, damit der Pfarrer den Gläubigen zu jeder Zeit zur Verfügung stehen konnte. Im Pfarrhaus befindet sich heutzutage das Postamt. Kde vstupujeme do renesanční branou do areálu po levé straně a dnes je tam pošta. Vom dritten Schlosshof gelangt man in die ältesten Klosterräumlichkeiten, die Krypta. Den Eingang in die Krypta ließen die Herren von Ehrental im pseudoromanischen Stil errichten. Über einige Treppenstufen gelangt man in die Krypta, die sich nicht unter der Kirche, sondern auf der Ebene der einstigen romanischen Basilika befindet. Über der Krypta befindet sich der Chorraum der Kirche, in dem Platz für 49 Ordensschwestern war. Da es kontemplative Klausurschwestern waren, mussten sie in der Kirche getrennt von den anderen Gläubigen sitzen. Adrian Semek erläutert weitere Details. Aus dem 21. Jahrhundert kommt man durch den pseudoromanischen Raum, den die Ehrentalser bauen ließen, in den romanischen Teil des Klosters. Mit dem Bau des Klosters wurde 1144 begonnen. Beendet wurde der Kirchenbau 1197. Das Kloster wurde von Gertrude gegründet, der Frau des böhmischen Königs Wladislaw II. An die Gründerin erinnern mehrere Gemälde in der Barockkirche. Beachtenswert an dem ältesten Klosterraum ist, dass jede der romanischen Säulen anders aussieht. Die ältesten der rund 20 Säulen wurden in die romanische Mauer eingefügt. Die mächtigsten Säulen tragen das Gewicht von einem der Türme.
In die Marienkirche von Doxany wird sie Martina Schneibergauer in einer der nächsten Ausgaben von Reiseland Tschechien führen. Und mit dieser Information sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.